Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall, es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Heute wieder eine neue Folge Familienglück ist Elternsache und zwar mit der tollen Nina Grimm. Nina ist Familienpsychologin, kognitive Verhaltenstherapeutin und zweifache Spiegel-Bestseller-Autorin. Ein Buch liegt hier auch schon, darüber sprechen wir auch heute. Und gemeinsam mit ihrem Mann hat sie eine Online-Akademie für Eltern gegründet, in der sie Eltern und Familien dabei unterstützen, endlich zu leben, was ihnen eigentlich längst klar ist. Und das ist ein Thema, was du selbst ziemlich gut kennst, Nina, oder? Stimmt's?
Hell yes. Ziemlich gut sogar. Man kann fast schon sagen, es war der Ursprung allen Wirkens.
Okay. Ja, dein Buch heißt, wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid. Erzähl die Geschichte dazu. Wie kam es denn zu diesem coolen Buchtitel?
Ja, weil ich tatsächlich häufig vor meinem Mann gestanden habe und mir gedacht habe, boah, ich könnte ihn umbringen. Echt, ich wollte einfach so eine überfrauende, übermannende, eigentlich Verzweiflung und Traurigkeit gefühlt habe, die sich aber halt in Form von Wut ausgedrückt hat. Und ich ihm wirklich gerne an die Gurgel gegangen wäre, ganz, ganz häufig. Und es hat ihn immer gerettet, dass er extrem gut aussieht. Das war sein großes Glück, so weswegen ich dann immer wieder zurückgekommen bin in, oh, thank God you're pretty, deswegen ja wahrscheinlich noch lebst. Nein, just kidding. Also kleiner Spaß am Rande. Nee, also der Konrad und ich, wir haben so wahrscheinlich so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, wenn man als junges, naives, planloses Paar Eltern wird. Mhm. So, wir sind recht junge Eltern geworden, das darf man vielleicht der Vollständigkeit halber auch noch dazu sagen. Und es war mir einfach ein Anliegen, endlich einen Paarratgeber eben dezidiert für Eltern zu schreiben, weil der Konrad und ich wirklich eine krasse Reise hinter uns hatten. Also wir haben, ich glaube, 4 Paartherapeuten durch.
Obwohl du selber Paartherapeutin bist, Familientherapeutin bist.
Ja, unbedingt. Ich habe überhaupt keinen Bock auf die also auf die Therapeutenrolle in meiner eigenen Beziehung. Ich brauche da jemand, der mich führt. So.
Ja.
Und wir haben einfach, wir sind ganz, ganz häufig an diesen Punkt gekommen, wo wir uns gedacht haben, so ja, das klingt ja jetzt irgendwie toll, aber wir können halt keine 2 Stunden Zwiegespräch machen, ja. Also sagt uns zur Hölle, wann und wie.
Ja,
ja und der Erfolg gibt dem jetzt auch wieder ein Stück weit recht, dass das eine echte Marktlücke war, ja, dass wir wirklich gucken, wie können wir die ja wirklich sehr herausfordernden Umstände der Elternschaft berücksichtigen, wenn wir trotzdem Bock haben, an unserer Beziehung zu arbeiten.
Ja, habt ihr auch ein Kind zusammen?
Ja, 2 sogar.
Mittler- Wie alt sind die?
Ja. Die Große ist 9 und der Kleine in Anführungsstrichen 6. Mhm. Also eigentlich schon richtig, richtig groß.
Mhm.
Gefühlt zumindest.
Und du hast ja selber, du sagst, du bist ja Familien, also bist, ich sag's, du bist Familienpsychologin, bist auch sehr auf Instagram sehr, sehr aktiv, gibst da auch immer ganz viele Tipps. Und wie hast du das geschafft, dich aber dann im therapeutischen Kontext zu sagen, okay, ich bin jetzt aber Kundin. Hast du es geschafft oder hast du immer wieder auch gesagt, Anna, die Frage hätte ich jetzt anders gestellt.
Ja, ich bin, glaube ich, eine der schlechtesten Klientinnen, die man sich vorstellen kann. Ich wünsche mich mir selbst wirklich nicht als Patientin. Ist schon ein harter Switch. Ja, also eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich hatte das immer wieder, so dieses so, warum geht er jetzt an der Stelle nicht genau auf diesen Punkt nochmal genauer ein? Das ist doch jetzt gerade total relevant. So. Und es war für mich aber total wichtig zu erkennen, dass das schon auch eine Form von Schutz ist. Also so dieses mich hinter meinem Expertenstand, hinter meinem Fachwissen so zu verstecken, war eine Form von Distanz, die ich wahren konnte, um mich auch wirklich einzulassen. Ja, und auch wirklich in die Verletzbarkeit, in die Verwundbarkeit zu gehen. Und das war total kostbar, das so für mich zu erkennen. Ja, das hat mir leider kein Therapeut gesagt, sondern das habe ich dann irgendwann für mich selbst rausgefunden. Aber das war ja eine Reise, dass ich das sprechen konnte. Ja, sorry.
Alles gut. Schaffst du es dann auch zu Hause im Kontext mit Konrad oder den Kindern auch dann wirklich die Psychologin rauszulassen? Oder kommen dann schon manchmal, naja, also das kann man vielleicht auch anders sehen. Wie habt ihr das geschafft? Also mein Mann und ich haben da ganz klares Agreement, dass ich zu Hause nicht coache. Und wenn ich es doch tue, dann sagt er mir halt sofort Bescheid. Na, wie habt ihr das geregelt bei euch?
Also dir auf die Finger.
Ja.
Ja, also ich sag mal so, ich denke schon, dass es eine besondere Form ist, seine Welt zu sehen, wenn du einfach diese Ausbildung im Hintergrund hast. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Architekten. Ja, oder auch mit einem, also ich habe früher gekellnert und ich weiß ganz genau, wenn ich in der Gastro bin, ich gucke anders auf das Servicepersonal, weil ich einfach weiß, was es bedeutet, wenn du gewisse Erfahrungen und ein gewisses Repertoire an Wissen und an Erfahrung hast, dann blickst du anders auf die Welt und so wirklich ganz kriegst du es nie raus. Also ich zumindestens nicht. Wenn, du musst mir auch nochmal verraten, Kira, wie du das schaffst, den Schalter umzulegen. Das würde mich sehr interessieren. Aber ich sage schon auch so, also es ist ja jetzt auch nicht ohne Grund ein Job. Also das ist ja schon auch Arbeit, ja, und das ist ja schon auch anstrengend. Und ich habe gar kein Interesse daran, in meinem privaten Kontext in dieser professionellen Rolle zu sein. Ich möchte in meiner Beziehung nicht die Therapeutin sein. Also ich möchte das für mich nicht, sondern ich will Frau sein und ich will Mama sein. Also das ist eine ganz starke eigene Motivation, die man ja schon auch, ich sage jetzt mal so dankenswerterweise mit dem Lauf der Berufserfahrung auch irgendwie lernt.
Bist du noch aktiv als Familienpsychologin oder hast du dich eher auf dein Soul Parenting Campus spezialisiert?
Sowohl als auch, also ich bin auf dem Campus als Familienpsychologin unterwegs. Bin da ja aber im Präventionsbereich. Also was ich immer ausschleichender mache, ist tatsächlich jetzt konkret verhaltenstherapeutisch unterwegs zu sein. Also jetzt wirklich als psychologische Psychotherapeutin zu arbeiten, das mache ich kaum noch. Ja, sondern habe mich eben auf die Präventionsarbeit für Eltern spezialisiert.
Und es hast du in einem Buch geschrieben, 10 Fehler, die Elternpaare begehen und wie ihr sie vermeiden könnt. Und da sind wir natürlich ganz gespannt, was ist denn in deinen Augen oder gibt es ihn überhaupt so diesen größten Fehler, den man machen kann?
Ja, ich denke, das ist immer was sehr Subjektives, aber was es auf jeden Fall für mich persönlich war, war die Tatsache, dass ich aus dem Umstand, dass wir uns streiten, gleich so ein riesengroßes existenzielles Drama gemacht habe. Also alles in Frage gestellt habe und an ihm gezweifelt habe, an unserer Beziehung gezweifelt habe, an mir gezweifelt habe, weil ich gedacht habe, so, hey, Mensch, jetzt bist du schon Therapeut und kriegst es trotzdem nicht geschissen, das ist eigentlich, also ne, in eine Selbstabwertung reingekommen bin, dass ich mich trotzdem noch destruktiv in Konflikten verhalte und so weiter. Das heißt, da war ganz, ganz, ganz viel Drama drüber gestreut, der aus meiner heutigen Perspektive so komplett verschleuderte Energie war, weil es einfach so stinknormal ist, dass wir uns streiten. Und dass wir Reibungspunkte haben. Ne? Also Kira, du und ich, wir verstehen uns jetzt für die Stunde, die wir hier miteinander verbringen, bestimmt blendend miteinander. Ja, wir können lachen und wir haben gute Gesprächsthemen und so weiter. Aber lass uns mal 2 Wochen zusammen in Urlaub gehen. Wir würden sehr wahrscheinlich früher oder später an Punkte kommen, die uns irgendwie aneinander nerven. So. Und das ist einfach stinknormal. Wenn wir in Beziehung sind, wenn wir eine Bindung eingehen, dann entsteht immer Reibung. Und es ist super viel gewonnen, wenn wir es schaffen, eben da den Dramafaktor rauszunehmen, wenn wir aneinander schasseln.
Du hast da in dem Podcast, den du bei der Steffi Stahl gemacht hast, etwas sehr Schönes erzählt, dass du beim Streit ja manchmal sehr streng wirst, sagen wir es mal so. Wie hast du das mit deinem Mann besprechen können, dass er das aushalten kann?
Also erstmal war es für mich total wichtig zu verstehen, warum ich überhaupt so werde. Das heißt, es war erstmal meine Hausaufgabe für mich, meine Dynamik zu verstehen, um es mal so mit meinen Psycho-Worten zu sagen. Heißt also, dass ich so die Tendenz habe, dass eigentlich oder beziehungsweise den alten Schmerz habe, dass eigentlich viel zu viel Verantwortung auf meiner Schulter liegt und dass ich das irgendwie versuche zu kompensieren, indem ich mich also indem ich immer alles irgendwie besonders gut mache und mich anstrenge, und damit ich das schaffe, braucht es aber so eine gewisse Härte. Ja, und also einen sehr hohen Anspruch auch an mich selbst. Und genau diese Härte und dieser hohe Anspruch ist natürlich was, was ich mir selbst gegenüber immer wieder auslebe, ja, aber auch durchschimmert, wenn ich eben im Kontakt mit meinem Mann oder auch mit meinen Kindern bin, tatsächlich. Und deswegen war es natürlich ein super wichtiger Auftrag, also eine ganz, ganz wichtige Teilaufgabe für mich, erstmal zu checken, so, hey, wenn ich in dieser Härte bin, bin ich ja eigentlich, fühle ich mich total überfordert, müde, erschöpft, hilflos, und eigentlich wünsche ich mir jemand, der an meiner Seite steht und sagt so, hey, ich bin für dich da, ja, und der nett zu mir ist, und dass ich eigentlich genau das Gegenteil, also die Wahrscheinlichkeit auf genau das Gegenteil maximal erhöhe, wenn ich so blöd werde ständig, ja, zu allen so in diese Härte kommen. Das heißt, das war schon eine wichtige Aufgabe für mich, mich auch darin zu üben, mich wirklich zu zeigen mit dem, was da eigentlich ist hinter dieser ganzen sicheren Härte. Und das eben genau das auch dem Konrad zuzuspielen. Also ihm wirklich sehr klar zu sagen, so pass auf, ich weiß, ich verfall da immer wieder rein in die Ghetto-Bitch, wie ich sie ja liebevoll nenne. Also in dieses harte, sehr fiese, gemeine tatsächlich auch manchmal. Und ich weiß, dass das nicht wirklich sinnvoll ist. Ja, wenn ich jetzt hier mit dir sitze, ich kann das total benennen. Das ist voll doof. Ich will so auch eigentlich gar nicht sein. Und was da eigentlich dahinter steckt, ist eigentlich ein ganz großer Schmerz und ein Gefühl von, ich bin allein. Ja, also mich wirklich mit dem Gefühl zu zeigen, was da wirklich dahinter steht, hat ihm erstmal einen ganz anderen Zugang zu mir verschafft und hat übrigens auch wieder eine Form von Intimität und Nähe und Verbindung geschafft, nach der sich, glaube ich, viele sehnen. Wenn wir es schaffen, uns so mit den dunkelsten Facetten unserer selbst zu zeigen, so, das schafft ganz viel, eine ganz, also wie ich finde, die schönste Form von Intimität. Und eben dadurch, dass er das von mir wusste, konnte er sich wiederum dann darin trainieren, okay, wenn die Nina in die Ghetto-Bitch verfällt, dann tut sie das nicht, weil sie ein Arschloch ist, sondern sie tut das eigentlich, weil sie gerade total überfordert ist und weil sie eigentlich gerade traurig ist. Und dann habe ich ihm eine Exit-Strategie geskriptet. Das heißt, dass ich ihm sehr genau aufgeschrieben habe, wie soll er mir in solchen Situationen begegnen, wenn ich in die Ghetto-Bitch verfalle, um mich kurz zu regulieren. Das heißt, mich darin zu unterstützen, dass ich aus dem alten Film rauskomme.
Okay, jetzt könnte man natürlich auch sagen, und was, aber es ist ja nicht nur seine Aufgabe, es ist ja auch deine, daran an dir zu arbeiten. Das heißt, ich finde das total cool, dass du ihm eine Gebrauchsanweisung gibst, sagst, wenn ich so bin, dann bitte so und so und so hilfst du mir da raus. Aber auf der anderen Seite gehe ich davon aus, tust du ja auch ganz viel, um da erst nicht reinzufallen. Hast du da für dich irgendwie so Stopps eingebaut oder was tust du da, wenn du merkst, oh, jetzt geht's gleich los?
Ja, also das möchte ich auch wirklich nochmal betonen, ja, dass das in allererster Instanz meine Verantwortung und auch meine Aufgabe ist, dass ich diesen Film durchbreche und dass ich mich auch da drin trainiere, immer feiner zu werden. So, boah, jetzt verfällst du gerade schon wieder in diese Härte rein, Nina. Ja, und das kann nie vollends Konrads Aufgabe sein, das aufzulösen. Das wird er niemals schaffen. Ja, weil es mein emotionales Thema ist. Und deswegen steht meine Selbstverantwortung an allererster Stelle. Und das sei nochmal mit drei Ausrufezeichen betont. Und trotzdem wird es immer wieder passieren, dass ich da rein verfalle. Und in solchen Situationen ist es total geil, wenn unser Partner, unsere Partnerin was an der Hand hat, um uns darauf aufmerksam zu machen und uns darin zu unterstützen, auch wieder rauszukommen. So,
Total.
jetzt aber, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen. Also, wie weit darf ich ausholen, Kira?
Wie du
Das ist
möchtest. Aber ich glaube, es ist wirklich spannend, weil ich denke, viele, ich kenne das ja auch von mir, so
Ja.
dieses irgendwann, man wird so hart und so fies und ich habe so das Gefühl, ich habe so eine Teflonschicht an und egal, was man sagt, es berührt mich nicht. Aber das ist ja nur Fassade. Ne? Und das ist total, also man fühlt sich ja selber super unwohl. Und das vorher zu merken, Scheiße, wie komme ich da gar nicht rein? Ich glaube, dass das vielen helfen würde. Ne? Wie kann ich da achtsam sein?
Also erstmal geht es tatsächlich gut darum, diese innere Instanz gut kennenzulernen. Ja, also dann kann man sich ja wirklich, ich finde da das Bild des inneren Teams total schön, dass wir uns das Book in, ich habe es ja kurz schon so aufgedröselt, was sind diese drei Instanzen in mir, und die haben alle auch ihre Daseinsberechtigung. Ja, wenn die wirklich nur schlecht wären für mein Leben, dann würde ich sie ja nicht aufrechterhalten. Das heiße Herdplattenprinzip. Ja, wenn es wirklich einfach nur wehtun würde, dann hätte ich die ja nicht mehr. Das heißt, die haben immer auch noch eine Form von Funktionalität für mein Leben. Und das gilt es zu würdigen und anzuerkennen.
Welche drei Instanzen meinst du da genau?
Ich habe ja gerade schon so gesagt, so die ist eigentlich, also ne, das ist ja jetzt in meinem Verhalten, also in dem Therapie-Jargon zu sprechen, das ist der Kindmodus, der Bewältigungsmodus und der Elternteilmodus. Und das sind die drei Instanzen, die ich gerade schon so kurz skizziert habe. So eigentlich fühle ich mich total einsam und überfordert. Und ich versuche es dann aber alles super gut zu machen. Das ist der Bewältigungsmodus. Das heißt, ich komme in so eine Performance. Und der Elternteilmodus ist so dieses Ding, dieses Harte. Ja, also dieses so, hey, jetzt soll das jetzt schon ausreichen? Ey, reiß dich zusammen, get your shit together. Und das reicht dir noch nicht aus. Komm, jetzt hier mal. Also so dieser, so eine Art innere Antreiber, wenn du so möchtest. So, und es ist erstmal wichtig, dass wir A, natürlich ein Bewusstsein haben über diese Instanzen und dann gilt es, die wirklich gut kennenzulernen. Ja, also lass uns jetzt, hier wird es ja um den Elternteilmodus gehen. Das heißt, dass ich erstmal wirklich ein feines Gefühl dafür bekomme, wie zeigt der sich eigentlich auf Körperebene? Also bei mir, Schultern gehen hoch, Augenbrauen ziehen so zusammen und der Kiefer geht in die Spannung und der Nacken wird so total. Und wie häufig war ich in meinem Alltag einfach beim Spaghetti-Kochen in diesem zusammengezogenen Augenbrauen-State? Ja, da erstmal wieder eine, also ein Gefühl dafür zu bekommen, wann bin ich eigentlich rein körperlich in dieser Anspannung drin? Ja. Und in welchen Situationen zeigt er sich besonders gerne? Und was sagt er dann? Und was tut er dann? Also der Anteil, ne? Bei mir war es in dem Fall weiblich, aber wir lassen das mal mit den Gendern einfach halber hier. So, und dann ist es noch ein super wichtiger Step, die Funktionalität anzuerkennen, die diese Instanz hat. Das heißt, diese Eigenart von mir, streng zu sein, hat ja auch so ein Stück weit dazu beigetragen, also weißt du, dass ich ein besonders gutes Abitur gemacht habe, dass ich überhaupt Psychologie studieren konnte, dass ich mein Psychologiestudium so abgeschlossen habe, dass ich den postgradualen Ausbildungsgang geschafft habe, dass ich es geschafft habe, zwei Bücher zu schreiben und mich selbstständig zu machen, obwohl ich zweifache Mama, also weißt du, da ist ja ganz viel Positives bei, so, und das gilt es zu würdigen und anzuerkennen. Und dann passiert meistens schon eigentlich was ganz Spannendes, nämlich, dass diese Anteile ganz weich werden. Also wenn ich mich vor diese Instanz setze und sage, ich kann mir gut vorstellen, die hat noch nie jemand Danke dafür gesagt, für das, was du alles schon für Nina getan hast. Oder?
Spannend, ja.
So, und jetzt ist das Wichtige, dass wir diesen Instanzen, ich hoffe, wenn es zu fachchinesisch wird, Kira, dann
Dann
sagst du Stopp,
frage ich
ja?
einfach nach. Ja.
Gut. Also was wir jetzt brauchen, ist eine emotional korrigierende Erfahrung. Das heißt, für diesen Anteil in mir, der die ganze Zeit in der Härte ist und der nie Anerkennung für das bekommen hat, es war ja nie genug, der muss ja immer irgendwie weitermachen, ne? Dem dürfen wir eine emotional korrigierende Erfahrung schenken, eben im Sinne von so, boah, ich kann es total würdigen, was du getan hast und was für eine Relevanz du für Ninas Leben hast. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass du dich aber eigentlich auch mal danach sehnst, einfach auch mal Pause zu machen, kann es sein, zum Beispiel. Ja, das war es jetzt bei mir.
Das heißt, für jemand, der jetzt da wie nicht so tief in den Themen sind wie wir zwei, vielleicht einfach so dieses Bild, sich mit diesem Anteil einfach ein Gespräch zu führen, wie mit einem guten Freund, kann man das so beschreiben?
Ja, absolut. Also eins meiner Lieblingstools dafür ist tatsächlich die Stuhlarbeit. Das klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man sofort an Fäkalien denkt, vor allem als Eltern, aber
Bei mir heißt es Platz des anderen, weil dann nehmen wir das Wort Stuhl da raus, aber es ist
das
die
ist.
gleiche Übung.
Das ist eine schöne Formulierung, die nehme ich gerne mit. Also genau, dass wir diese Instanzen tatsächlich auf den Stuhl setzen. Ja, also dass wir uns wirklich dieses innere Team aufstellen in Form von Stühlen und uns dann in diese Position des Elternteilmodus in dem Fall reinsetzen und dem auch mal die Möglichkeit geben zu erzählen, was ist eigentlich deine Angst, was ist auch dein Anliegen, warum bist du da, was hast du zu der Situation zu sagen? So. Und das ist jetzt so eine der Sachen, die ist schwierig alleine zu machen. Ja, also da ist es ganz cool, wenn man jemanden mit dabei hat, der dann einfach dich dabei unterstützt, in eine Art von Gespräch mit dieser Instanz zu gehen.
Ja,
So.
absolut.
Und im besten Fall erreichen wir es, dass diese Instanz sich dann gesehen fühlt, wertgeschätzt fühlt und wird allein dadurch schon so ein bisschen milder. Und diese emotional korrigierende Erfahrung können wir verankern. So, jetzt kommst du. der Part, wo ich so ein bisschen punkig werde, wo ich die klassische kognitive Verhaltenstherapie verlasse und Hypnose mit KVT kopple. Das heißt, wir setzen eine wir verankern eine emotional korrigierende Erfahrung durch einen Körperanker. Und das können wir jetzt wiederum durch ein Verhaltenstraining etablieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, bei mir zeigt sich der Elternteilmodus immer in diesem zusammengezogenen Augenbrauen-Ding. Wenn ich beim Spaghetti-Kochen bin, übe ich mich erstmal da drin. Immer wenn ich merke, so als verfalle ich da wieder rein beim Spaghetti-Kochen und meine Augenbrauen ziehen sich zusammen, mir dann den Körperanker zu setzen und die intrapsychische Instanz in mir zu erinnern von so, hey, chill mal, Baby. Mach einfach mal Pause, lehn dich zurück, alles ist gut. So.
Ankern ist auch schon für dich so, wie es im NLP ist, einfach eine Berührung oder eine Art Geste, die mit etwas Entstressendem verkoppelt ist. Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man damit noch nichts zu tun hatte?
Ja, genau. Also ich beziehe mich aus einer Technik aus der Hypnosetherapie. Ich kenne NLP, ich kenne aber die Technik nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es wahrscheinlich was Ähnliches ist. Ne? Also ich habe halt aus der Hypnosetherapie mir das Fragment geholt. Und das ist genau das Ding. Ja, also wir sorgen dafür, dass unser System eine korrigierende Indexerfahrung macht und die verankern wir körperlich. Und was dann neurobiochemisch tatsächlich passiert, ist, dass wenn wir das gut eintrainieren, das ist wichtig, ja, also es reicht nicht einmal aus, aber wenn wir es gut eintrainieren, ist, dass durch die Berührung neurobiochemisch tatsächlich sehr ähnliche Ausschüttungen stattfinden, wie in dem Moment, in dem wir die Erfahrung tatsächlich gemacht haben. Das heißt, wir können uns wieder in einen Zustand der Entspannung, der Lockerheit, der Ruhe, der Gefasstheit bringen, indem wir eine einfache Körperberührung durchführen.
Okay.
Und nochmal, das ist aber wichtig zu trainieren. Ja? Und ich habe das also so einen Vier-Stufen-Plan eingerichtet, dass man eben zuerst sagt, so in einer neutralen Situation, dann in ersten Anspannungssituationen und so weiter. Und wenn wir das gut immer wieder über mehrere Wochen tatsächlich einstudieren, ist das was, was uns eben auch in den akuten Stresssituationen des Familienalltags zur Verfügung stehen kann. Dass wenn ich merke, so diese, oh, jetzt komme ich wieder in die Härte rein, ja, das zu erkennen und loszulassen, um mich wieder mit der Instanz verbinden zu können, die ich ja heute wirklich bin, nämlich eine gesunde Erwachsene, die ihrem Mann sagen kann, so weißt du, jetzt bin ich gerade schon wieder fies geworden, es tut mir total leid, aber eigentlich bin ich halt einfach furchtbar müde und ich bräuchte jetzt eine Umarmung von dir. Lass das jetzt mal stehen und komm hierher. Ich möchte mich jetzt unterhalten. So.
Ja.
Und in den allermeisten Fällen machen das unsere Männer ja dann auch, wenn wir uns mit unseren Wünschen zeigen können.
Ja, und vor allem, wenn sie vielleicht vorher schon so eine Gebrauchsanweisung bekommen haben.
Ja.
Jetzt ist es ja für viele Eltern sehr schwer. Wir waren ja erst ein Paar, dann kam das Kind, dann kam noch ein zweites Kind. Und ganz oft verliert man sich dann in der Eltern, in der Paarebene und agiert nur noch in der Elternebene.
Ja.
Und da habe ich auch von dir ein sehr schönes Beispiel gehört. Wie kann ich erkennen, dass ich gerade eigentlich meinen Partner anspreche und nicht das andere Elternteil? Also du hast da zum Beispiel ein Beispiel gebracht, ihr sitzt im Auto und die Kinder wollen was. Und wie kann ich jetzt als Frau reagieren, wenn ich als Mutter anders reagieren würde? Na, weil das Paar ist ja immer noch die wichtigste Ebene eigentlich in einer Beziehung.
Ja, also ich glaube, um vielleicht mal kurz auszuholen, ich finde es super wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass Elternschaft ja so der krasseste Rollenwechsel ist ever. Ne? Also bei allen anderen hattest du ja irgendwie so die Möglichkeit, vorher mal reinzuschnuppern und dich so langsam ranzutasten, machst ein Praktika, bevor du einen Beruf anfängst. Machst eine Ausbildung, bevor du einen Beruf anfängst und so weiter. Und bei Elternschaft wirst du ja einfach so radikal reingeschmissen. Und dann ist es ja auch noch kommt es ja auch noch mit so krass vielen einfach hormonellen Umständen einher und ganz viel Liebe und ganz viel Stress, was uns einfach kolossal einnimmt. Und was jetzt eben ganz, ganz häufig passiert, ist, dass wir diesen Switch nicht mehr hinkriegen, dass wir voll in der Elternrolle verhaftet sind und uns eben nicht mehr, es auf Paarebene nicht mehr schaffen, uns als Mann und Frau zu begegnen, sondern eben zum Beispiel aus einem Erziehungskonflikt heraus ihm eher aus der Mutterrolle heraus begegnen. Also das Beispiel, was du gerade schon meintest im Auto, Kinder auf der Rückbank machen Terror und er fängt an irgendwie zu schimpfen und eine Wenn-Dann-Drohung auszusprechen, obwohl ihr euch eigentlich darauf geeinigt habt, dass ihr das ja nicht tun möchtet. So. Und was jetzt eben häufig passiert, ist, dass sie andersrum genauso, ja, aber dass sie dann halt eher so was ist, mal spinnst du und was soll denn jetzt der Scheiß und warum fährst du die denn jetzt so an? Checkst du nicht, dass die einfach total wütend sind oder müde sind? Und außerdem haben wir uns auch darauf geeinigt, dass wir, wenn dann drohen, was soll der Scheiß, das bringt überhaupt gar nichts, ich will das nicht, das blablabla haben. So, ja, das heißt, dass wir aus der Mutterrolle heraus in Kontakt mit ihm gehen. Und das kann eigentlich nur dazu führen, dass es eskaliert. So. Das heißt, es ist total wichtig, dass, also, dass wir uns so ein Stück weit da drin üben, eben im Kontakt und in der Klärung, gerade in der Konfliktklärung, aus der Elternrolle wieder in die Paarrolle zu begeben, um dann eben zum Beispiel in so einer Situation zu sehen, boah, der faucht die ja jetzt nicht an, weil der ein Arschloch ist. Und wenn dann Drohung spricht er auch nicht aus, weil es ihm scheißegal ist, was wir besprochen haben, sondern sehr wahrscheinlich ist er gerade hilflos. Ja, oder auch müde und erschöpft und dass ich dann auf der Ebene mit ihm in Kontakt gehe und zum Beispiel sage, boah, ist gerade auch alles gerade ein bisschen viel, ne? Wie wär's? Lass uns kurz rechts ranfahren. Ich gehe mit den Kindern eine Runde laufen und du machst kurz Pause, zum Beispiel. So. Und dann ist mir aber total wichtig, wir müssen das ja deswegen nicht unkommentiert stehen lassen, dass es eine No-Go ist, die Kinder anzuschreien und dass wir das mit den Wenn-Dann-Drohungen auch wirklich nicht möchten. Ja, das gilt es zu platzieren. Aber wir dürfen uns eben auch die Frage stellen, wie können wir das oder wie sollten wir das und auf eine Art und Weise platzieren, dass er oder sie dann auch wirklich aufnahmefähig ist.
Absolut. Und das
Ja.
ist nicht dann im Auto, wenn ich selber schon einen hohen Stresslevel habe.
Ja, ganz genau. Ja. Also das heißt, wenn es uns wirklich darum geht, Erziehungsvorhaben oder Erziehungsfragen oder Umgangsfragen miteinander zu klären, dann dürfen wir uns in, oder sollten wir uns in allererster Instanz die Frage stellen, wie können wir jetzt auf der Beziehungsebene gut miteinander in Kontakt kommen, dass du überhaupt aufnahmefähig bist. Das ist wie bei Kindern im Grunde genommen. Ja, also gleichermaßen.
Ja. Und da hast du als Lösungstool in deinem Buch geschrieben, die Lovebox und die Kritikbox. Ja, das finde ich ja total schön, genau für sowas, für solche Situationen. Möchtest du mal kurz erklären, um was es sich da handelt?
Ja, voll gerne. Also, wenn ich mit Paaren zusammenarbeite, ist tatsächlich einer der ersten Steps, dass ich sie einlade, Konfliktfasten zu machen. Nicht deswegen, weil wir Konflikte unter den Teppich kehren wollen, sondern deswegen, weil es eine super erst, also ein super wichtiger erster Step ist, wieder ein Fundament zu schaffen, an dem wir uns gegenseitig wieder irgendwie gut finden können. So, und deswegen ist ein ganz wichtiger erster Step, dass wir die Beziehung stärken. Und da das jetzt aber nicht so leicht fällt, aus eigener Erfahrung, alle Konflikte hinten anzustellen, lade ich meine Paare dazu ein, dass sie ihre Konflikte aufschreiben. Also das heißt, wenn er dir auf den Sack geht, musst du das nicht runterschlucken, sondern setz dich hin, schreib's auf und pack's in die Kritikbox. Ja? In dem Wissen, dass ihr die Kritikbox zu einem vorher definierten Zeitpunkt wieder auspacken werdet, um euch dem Ganzen dann konstruktiv zu widmen. Ist für mich als Therapeutin und auch also auch für die Paare ein super, super kostbares Tool, weil meistens kommen dann die Paare so irgendwie mit 100 Schnipseln, ja, also irgendwie so 100 Streitpunkte, worüber sie sich aufgeregt haben und geärgert haben. Und wenn wir das dann anfangen zu clustern, also Gruppen zuzuteilen und uns die Frage zu stellen, sind da wiederkehrende Themen? Dann können wir die irgendwie sortieren. Und worum geht es in den Themen? Denn eigentlich wird aus 100 Konfliktpunkten schnell 2 oder 3. Und das ist dann wieder machbar. Ja, und deswegen ein richtig, also wirklich sehr, sehr kostbares Tool. Und während wir Konfliktfasten, stellen wir uns natürlich auch die Frage, wie können wir die Beziehung stärken? Und dafür gibt es die Lovebox. Und da lade ich die Paare ein, dass sie jeder mindestens 3 bis 5 Karteikarten nehmen, wo sie draufschreiben, wie kann der andere mir im Alltag signalisieren, dass ich ihm wichtig bin, dass ich mich geliebt fühle, dass ich mich gesehen fühle. Und das aufzuschreiben. Und sich dann als Paar sich gegenseitig dazu committen, dass jeder mindestens ein Schnipsel pro Tag aus der Laufbock zieht und umsetzt.
Pro Tag. Okay, das heißt aber, dass dann stehen, also eher jetzt nicht, du musst mich zum Essen einladen, sondern wirklich kleine Gesten, Umarmung, ein Kuss, was sollte da draufstehen?
Ja, unbedingt. Also das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass ich finde, dass wir die Relevanz von Date Nights, wie der Name ja schon sagt, mit einem Fragezeichen versehen sollten. Also ich finde, natürlich ist es wichtig, dass wir uns als Paar bewusst Zeit füreinander nehmen. Aber dieses Konstrukt von, wir müssen irgendwie eine Date Night, also im Sinne von, wir gehen abends, am besten auch noch Freitagabends, wo es am schwierigsten ist, einen Babysitter zu finden, ja, irgendwie aus und 5-Gänge-Menü essen, taram taram. Das ist schön, wenn wir das schaffen, regelmäßig einzuräumen, uns die Zeit, und sicherlich auch von Bedeutung. Und ich finde aber auch wichtig, dass wir uns das vor Augen führen dürfen, dass die Relevanz vollkommen überschätzt wird. Ja? Weil selbst wenn wir das meinetwegen einmal in der Woche schaffen und uns aber sonst halt die ganze Zeit nur ankotzen und streiten und nicht mit dem Arsch anschauen und unfreundlich miteinander sind, ja, dann werden wir bei der Date Night sehr wahrscheinlich nicht sonderlich viel Spaß miteinander haben. So. Und deswegen ist es viel relevanter, gerade für Elternpaare, die wenig Zeit, wenig Ressourcen, wenig Kraft zur Verfügung haben, den Fokus viel mehr auf die alltägliche Begegnung zu setzen. Und es dann on top nochmal schafft, einmal im Monat eine Date Night zu machen, fantastisch. Ja. Und deswegen gerne, also Kleinvieh macht auch Mist. Lieber 5 kleine Gesten, wie ich streichle dir sanft über den Rücken, wenn du gerade am Wickeln bist. Oder ich bringe dir Lieblingsnachtisch vom Italiener mit, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Also solche kleine Dinge, die kumulieren sich auf und die sind am Ende so viel mehr als die Summe seiner Teile.
Ja, einfach diese kleinen Gesten im Alltag. Also
Ja.
mein Mann und ich haben es eingeführt, wir machen einmal im Monat unseren Abenteuertag. Das kann 2 Stunden sein, kann ein ganzer Tag sein. Den einen organisiere ich, den anderen wieder er und der andere weiß immer nicht, was passiert. Das ist halt total schön, weil wir so komplett aus dem Alltag rausgerissen sind.
Ja, super geil.
Ja, und das schafft einfach gemeinsame Momente und das ist für uns wahnsinnig verbindend.
Ja, sowas ist ultra wichtig.
Ja.
Ja. Und auch gerade, helf mir noch mal kurz, Kira, wie alt sind deine Kinder?
15 und 11.
Ja, da ist es sowas ja auch wieder richtig geil möglich, ne? Weil du ja einfach auch wirklich sagen kannst, okay, ihr seid irgendwie den Tag bei Freunden oder Oma und Opa passen auf euch auf und so weiter. Und eben bei mir stellt sich nochmal so die wichtige, also die Frage, die ich mir ja gestellt habe, ist, wie können wir das als Paar halt trotzdem hinbekommen, selbst wenn wir gerade einen 3-monatigen Säugling haben, der alle Stunde aufwacht, ja, und sich von niemand anderem koregulieren lässt. So. Und selbst da ist es irgendwie möglich, ja, und ich finde, da dürfen wir auch über den Tellerrand hinausgucken, wie schaffen wir das, so ein Abenteuer-Date miteinander zu haben. Und nochmal, da finde ich, dürfen wirklich so Kriterien nochmal überdacht werden. Wie muss das Wochenends am Abend sein? Ja, oder können wir nicht einfach auch sagen, so, hey, Sonntagvormittag ein Spaziergang zum Beispiel. Ja, oder Sonntagvormittag gemeinsam brunchen oder Sonntagvormittag Abenteuer, Klettern, Radfahren, was auch immer halt zu dem Paar passt. Ja, und das in Ergänzung aber zu sehen, nicht als das muss das Mittel der Wahl sein, um als Paar was für die Beziehung tun zu können.
Ja, einfach als Add-on zu den täglichen. Gibt es denn noch aus deinem Buch einen Fehler, wo du sagst, ah, liebe Eltern oder Elternpaare, schaut dahin, dass ihr nicht in diese Falle tappt?
Ach, so viele. Also ich nehme mal den, der mir, die 2, die mir spontan in den Kopf geschossen sind. Okay. Also was mir zuerst kam, war die eierlegende Wollmilchsau. Also dass wir ganz, ganz häufig gerade in kleinfamiliären Systemen den Fehler machen, dass wir den Anspruch haben, dass eine Person alle unsere Beziehungsbedürfnisse erfüllen können muss. Also, ne, ich wollte beim Konrad, ich wollte, dass der ein sexy Businessman ist, mit dem ich aber schon auch in Freilichtkonzerten die Nacht durchtanzen kann. Zeitgleich möchte ich aber auch, dass er rechtzeitig an die Steuererklärung denkt und die Winterreifen zu wechseln. Also ich will, ne, ja, wenn ich ganz ehrlich war, war das lange mein Anspruch. So, und ich finde es total komisch, weil wir irgendwie in Freundschaften das nicht haben, oder? Da ist es irgendwie so vollkommen selbstverständlich, ja, wenn ich irgendwie einfach nur feiern gehen will, dann rufe ich Amelie an. Und wenn ich aber den Deep Talk haben will, dann rufe ich Karl an. So. Und irgendwie gelingt uns das in Paarbeziehungen nicht so gut. Und das finde ich voll schade, weil das bringt ganz viel und auch ganz viel unnötigen Frust tatsächlich mit rein. Ja.
Das stimmt.
Also bei mir war es wirklich dieses Ding von eben feiern gehen zu können, auszurasten, verrückte Sachen machen zu können. Konrad ist einfach ein total solider, bodenständiger Mensch, ja, der am Wochenende gerne Serie guckt. So. Und ich hatte dann häufig irgendwie so das Ding von, boah, ich will wieder Festivals gehen und ich will die Nacht durchtanzen und so weiter. Und der ist dann da. Klar können wir es gucken, okay, wie können wir diese Sehnsucht nach Thrill auf meiner Seite trotzdem in der Beziehung leben. Und ich darf mich aber auch davon freisprechen, dass ich das jetzt unbedingt und ausschließlich mit Konrad leben können muss, damit ich unsere Beziehung als ausgeglichen oder vollständig betrachten kann. So. Also, wenn es etwas gibt, was dir in der Beziehung fehlt, ist es relevant. Und ich finde schon, dass man sich die Frage stellen darf und sollte, wie können wir das Bedürfnis in der Beziehung anfangen zu leben? Und du dir aber trotzdem auch die Freiheit zusprechen darfst, dir das an anderer Stelle mit einer anderen Person auf einer anderen Ebene zu holen. Und überhaupt gar nichts dagegen. So.
Absolut. Also mein Mann ist zum Beispiel einer, der redet nicht viel. Der hat nicht viele Sätze am Tag. Ich liebe es, über Dinge zu philosophieren, aber da habe ich meine Freundinnen und sage ich, dann gehe ich mit denen aus. Und wenn er mich fragt, über was wir die letzten 4 Stunden gesprochen haben, ja, dann kann ich ihm das gerne erzählen. Ne? Aber mit ihm wären diese Gespräche nicht möglich. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. Also such dir die Menschen, die dieses Bedürfnis erfüllen. Es muss nicht immer der Partner sein.
Ja, absolut, ganz genau.
Okay. Und was ist der zweite?
Fingerpointing. Also auch da war ich ganz lange auf diesem Ding, dass so dieses Ding, also ich bin ganz ehrlich, ich finde das immer noch, mir wäre es immer noch sehr viel lieber, wenn Konrad das Problem wäre.
Natürlich. Wäre
Also
einfacher.
wenn ich wirklich sagen könnte, so, er ist schuld und er muss sich verändern und ich würde ja. Wenn er endlich, so das sind so Phrasen, bei denen ich mich selbst sehr, sehr häufig erwischt habe und wenn ich ganz ehrlich bin, mitunter auch immer mal wieder tue. So, ja. Und da finde ich es ultra, ultra wichtig, dass wir uns da, also das ist total verständlich, ja, es ist natürlich so viel einfacher, wenn der andere schuld ist und unser Gehirn ist auch so gestrickt und so weiter, ja, also es ist sehr menschlich, dass das passiert. Und es ist für eine konstruktive Lösung der Situation schlicht und ergreifend nicht dienlich. So. Deswegen ist so einer der wichtigsten Fragen für mich in meiner Beziehung, bin ich gerade der Mensch, mit dem ich selbst gerne zusammen wäre? Mich in allererster Instanz daran zu orientieren. Also ich darf mich ja darüber aufregen, dass Konrad im Konflikt sofort vorwürflich wird, obwohl ich doch einfach nur gesagt habe, ich will nicht grillen. Ja, so, und da kann ich mich jetzt dran aufreißen. Ja, warum kann er da nicht verständnisvoll drauf eingehen? Oder ich kann mir die Frage stellen, so, hey, was kann ich denn dazu beitragen, dass mich sein Kaltwerden nicht so sehr aus der Bahn wirft? Zum Beispiel. Ja.
Die Verantwortung übernehmen, bei sich gucken, was kann ich bei mir ändern, statt den anderen verändern zu wollen.
Nicht in letzter Instanz, aber in allererster Instanz finde ich das wirklich einen, also ultra wichtig. Ja. Weil das halt am Ende auch einfach die einzige uns zugängliche Tanzfläche ist, auf der wir was bewegen können. So. Und das ist jetzt auch ein Fehler, der häufig passiert, was viele, also es ist häufig die klassische Geschlechterdynamik, ja, dass sie einen Missstand sieht und unzufrieden ist. Frauen haben häufiger da wirklich ein besseres Gefühl dafür, ja, und sind auch häufiger veränderungsmotiviert. Ja, die wollen gerne Dinge noch besser machen. Männer sind häufig eher zufrieden. Ja, so. Und was dann ganz häufig passiert, ist, dass sie einen Missstand sieht, der sehr wahrscheinlich auch total berechtigt ist und dann aber anfängt zu meckern oder zu schimpfen oder unzufrieden zu sein. Und also nochmal, ich schließe mich da überhaupt gar nicht aus. Ich war genauso und bin es manchmal auch immer noch. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, so, dass ich dann so anfange zu meckern und zu zetern und zu und unzufrieden zu werden. Und das führt halt beim Gegenüber häufig einzig und allein dazu, dass entweder er geht auch auf Angriff, ja, und dann eskaliert ein Konflikt oder er verpisst sich innerlich und emotional, was häufig dazu führt, dass sie noch weiter meckert und er noch weiter rausgeht. So. Und das ist so eine ganz klassische Dynamik, die wir uns wirklich als Mädels, es ist einfach so, ja, die wir uns als Mädels gerne stellen dürfen von so, hey, wie gehe ich denn in ein Gespräch rein? Und da gibt es eine total spannende Studie von Gottman, der das vorausgesagt hat, dass die ersten, oder der das ausgerechnet hat, dass die ersten 2 Minuten eines Gespräches mit einer Wahrscheinlichkeit von 96,4% das Ende voraussagen. Das heißt, wenn ich in den ersten 2 Minuten offen, zugewandt, freundlich, verletzlich, ehrlich bin, habe ich eine 96,4%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir ein gutes Gespräch haben.
Wahnsinn.
Ja,
Ja,
das
und
ist
wie
ein
oft
gutes.
fängt man an und fängt sofort, kommen sofort Vorwürfe aus dem Mund, ne? Da
Ja.
ist schon so ein Scheitern verurteilt.
Ja, deswegen
Ja.
lohnt sich das wirklich, dass wir jetzt gerade, und wir Mädels, weil wir einfach häufiger, in 80% der Fällen sind es die Mädels, die Probleme in der Beziehung ansprechen.
Ja.
Das heißt, dass gerade wir Mädels uns wirklich aufrichtig die Frage stellen, wie können wir zum Beispiel, um den Bogen jetzt nochmal zu spannen, zum Beispiel unser Beziehungsbedürfnis kommunizieren. Ja, wie können wir ausdrücken, was wir uns wünschen? Oder wie können wir uns auch zeigen, was dein Verhalten mit uns macht, zum Beispiel? Ja, das ist ein super, super machtvoller Hebel, den wir da in der Hand haben.
Absolut. Nina, ich habe hier nochmal dein Buch. Für wen hast du das geschrieben? Also wer sollte deiner Meinung nach dein Buch, wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid, wer sollte das lesen?
Elternpaare, die ihre Beziehung nicht in den Sand setzen wollen,
Mhm.
gerade wenn sie Kinder bekommen haben. Also es ist wirklich dezidiert für Paare, die Eltern werden, gerade Eltern geworden sind oder auch schon ältere Kinder haben. Ich finde, die Prinzipien greifen auch bei, wenn die Kinder 14 oder 15 sind, und einfach Lust haben, ihre Beziehung entweder gar nicht erst gegen die Wand zu fahren oder wiederzubeleben, sollte sie schon so totgefahren sein, wie sie bei mir und Konrad damals war.
Und ihr habt es aber trotzdem hingekriegt.
Ja, it took us a while. Also es war auf jeden Fall Arbeit und Prozess, in dem wir, und das ist mir auch so ein Herzensanliegen, damit ehrlich rauszugehen, in dem wir auch immer noch drinstecken. Also ich werde immer wieder jetzt gerade, wo ich dieses Buch geschrieben habe, so mit dieser Erwartungsfrage konfrontiert, so diese, und jetzt ist ja bestimmt alles ins beste Ordnung. Deswegen ist auch mein abschließendes Kapitel, und wenn sie nicht gestorben sind, dann streiten sie noch heute. Wenn das wirklich so ein Anliegen ist, zu sagen, es geht gar nicht darum, dass wir uns als Paar nicht mehr streiten, sondern vielmehr, dass wir es schaffen, in eine Form des Umgangs mit unseren Konfliktpunkten zu finden, dass wir uns nicht mehr die Augen auskratzen und im besten Fall danach sagen können, geil, wir haben uns immer ein bisschen besser verstanden.
Total schön. Nina, das Buch, wer es kaufen möchte, wird natürlich verlinkt. Man kann es über jede Plattform, man kann es im Buchhandel. Ich nehme an, du bist überall zu finden.
Ich gehe auch davon aus.
Du
Ja, ich
gehst
hoffe,
davon
dass
aus.
Gigi seinen Job diesbezüglich gemacht hat. Ja.
Absolut. Also man kann es überall finden. Wir werden es euch auch nochmal verlinken. Und ganz kurz zum Ende, Nina, du hast noch einen Elterncampus. Möchtest du uns mal ganz kurz erzählen, was das ist?
Ja, voll gerne. Also der Campus ist eine Möglichkeit für Elternpaare, also für Familien, die Bock haben, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Das finde ich immer wieder wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass Bücher lesen oder auch zauberhafte Podcasts wie diese zu hören, sind wichtige Inspirationsquellen, ja, die uns vielleicht eine Idee für den nächsten Schritt aufzeigen wollen. Und dann gilt es aber immer, sich die spannende Frage zu stellen, wie kriege ich das jetzt auch wirklich in meinen Alltag realisiert und umgesetzt? Und da kommen Selbstlernprozesse früher oder später an ihre Grenzen, und dafür ist der Campus da, dass ich mit den Eltern gemeinsam darauf gucke, wie kriegen wir jetzt dieses gute Wissen auch tatsächlich in den Alltag rein. Wir haben ein Programm eben für Elternpaare, die Lust haben, in ihrer Beziehung zu arbeiten, und auch einen für die Eltern-Kind-Beziehung, wenn es da Herausforderungen gibt im Umgang mit den Kids.
Okay, ist das Online-Kurs, sind das Live-Trainings, Live-Seminar? Was ist das?
Eine Online-Akademie.
Okay.
Das heißt, es ist so aufgebaut, dass man so die wöchentliche Tutorials bekommt mit den wichtigsten psychotherapeutischen Hintergrundinformationen und immer eine dazu passende Wochenaufgabe. Und was mir aber ganz wichtig ist, dass wir regelmäßige Sprechstunden haben, wo die Leute dann auch wirklich live und persönlich mit mir zusammen einchecken können. Das gibt es entweder im Einzel- oder im Gruppenformat, wo wir dann wirklich gucken, was bedeutet das jetzt für dich konkret? Wie kriegst du das jetzt konkret auf deine Familienrealität auch übersetzt?
Hey, toll, auch das werden wir entsprechend verlinken. Und ja, liebe Nina, die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Ich freue mich für all deine Erfahrungen, die du hier geteilt hast. Ich kann allen nur das Buch empfehlen. Ich lese immer abends im Bett und habe da wirklich schon viel gelb angemarkert, was da wirklich ganz, ganz spannend ist. Also ich kann es euch wirklich empfehlen, das Buch. Und liebe Nina, gibt es jetzt am Ende noch etwas, was dir wichtig ist zu sagen, was ich dich noch nicht gefragt habe?
Oh, du hast schon so viele schöne Fragen gestellt, aber vielleicht abschließend nochmal, dass ich es wirklich allen Elternpaaren oder auch Elternteilen da draußen wirklich von Herzen wünsche, dass sie es schaffen, einen frischen, neuen Blick auf ihre Herausforderungen zu werfen, weil eigentlich sind das lauter kleine Einladungen des Lebens, um miteinander zu erwachsen und zu der zu werden, die wir eigentlich fernab von unserer ganzen Sozialisation und alten Glaubensmuster und so weiter wirklich, wirklich sind, dass wir uns mit der wieder connecten können. Weil dann macht es wirklich Spaß, selbst wenn es eine Herausforderung ist.
Das ist doch sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Nina Grimm.
So gerne. Danke für die Einladung und das tolle Gespräch und auch fürs Zuhören.